möchte zu Beginn noch mit uns beten. Ja, lieber Vater im Himmel, du bist ein guter Vater zu uns. Und auch wenn wir dich manchmal nicht verstehen, so ist deine Liebe doch voller Güte, voller unverdienter Zuwendung, voller Barmherzigkeit. Du bringst einen langen Atem mit und du bist von Herzen bereit zu vergeben. Dafür danken wir dir. Und Herr, wenn wir uns jetzt heute über dieses herausfordernde und so wichtige Thema Vergebung nochmal Gedanken machen, dann möchte ich dich bitten, Herr, weil wir darauf angewiesen sind, im Reden und im Hören, dass du wirkst. Und so bitte ich dich, Herr, schenke uns eine Tankstelle des Glaubens, indem wir auf dein Wort hören, sowohl im Reden als auch im Hören. Amen. Ja, also wie gesagt, wir wollen uns nochmal diesem wichtigen Thema stellen, unter dem Thema Vergebung befreit. Ein kurzer Rückblick, weil die letzte Predigt jetzt schon 3 Wochen zurück ist und da hat man schon so vieles wieder vergessen. Deshalb denke ich, es ist gut, wenn wir ganz kurz so ein Update machen oder eine Auffrischung, um dann wieder richtig drin zu sein im aktuellen Thema. Wir haben uns vor 3 Wochen erstmal Gedanken gemacht, was haben wir ja denn für Kulturen in unserem christlichen Kontext, wenn es um darum geht, dass man sich verhakt, dass man einander verletzt, dass es auch um Schuld geht und dass einfach das Miteinander nicht mehr so ungetrübt ist. Was für Kulturen haben wir denn da? Nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern eben auch, dass sie in unserer Gemeinde drin sind. Und da haben wir festgestellt, es gibt die sogenannte Cover-Kultur, Cover-Culture. Also das heißt, es wird alles einfach zugedeckt. Am besten wird der Missstand gar nicht angeschaut, nicht auf den Tisch gelegt. Es geht auch gar nicht darum, dass man Schuld irgendwie klärt, sondern es wird einfach vertuscht. Es wird verheimlicht, nicht? Und ich glaube, da hat jeder auch Beispiele und da sind wir Kirchen alle, ob jetzt evangelisch, katholisch oder freikirchlich. Wenn man nur an die Missbrauchsskandale denkt, da sind wir alle nicht frei davon, sondern ganz schön stark in dieser Kultur immer wieder unterwegs. Und das ist nicht gut. Es gibt noch die andere Kultur, das ist die Cancel-Kultur. Canceln heißt absagen, Termin canceln ist noch das Einfachste, aber das heißt, das ist mir nicht, dieser Termin ist nicht mehr wertvoll, dass wir ihn haben und so überträgt sich das dann auch. Cancel Culture heißt also die Person, meistens wird die Person entwertet, weil sie ist in Schuld gefallen und was sie getan hat, ist moralisch und ethisch nicht vertretbar und dann wird die Person aufgrund dieser Sache des Versagens immer wieder entwertet. Das kann bis dahin kommen, dass man sagt, du kannst hier nicht mehr bei uns Mitglied sein. Das kann dahin gehen, dass man sagt, du darfst gerne bei uns bleiben, aber man stirbt dann so langsam einen sozialen Tod und man wird gemieden und keiner will mehr so richtig mit einem Kontakt haben. Dem entgegen gibt es die Christus-Culture. Und das ist die, die wir immer wieder zurückgewinnen müssen. Ich sage es gleich vorneweg, das ist nicht eine einfache Kultur. Und das hat Jesus uns aber vorgelebt, es war für ihn auch nicht einfach, die Vergebung zu ermöglichen durch seinen Tod am Kreuz. Aber das ist der richtige Weg, um, wenn sich Beziehungen verhakt haben, wieder miteinander besser klarzukommen. Deshalb Christus-Culture. Und die wollen wir wieder neu in den Fokus rücken und das möchte ich mit der Flipchart noch gerne ein klein wenig nochmal in Erinnerung rufen, und zwar mit dem ersten Bibelvers, den wir angeschaut haben, ein zentraler Vers aus dem Kolosserbrief, wo es dann heißt, der Schuldschein, der auf deinen Namen ausgestellt war, hat Gott für nicht mehr gültig erklärt, er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Es geht also um einen Schuldschein, und das ist hier, erinnert euch vielleicht, Kolosser 2, Vers 14, es geht um diese Inschrift, die über dem Kreuz angebracht ist, wir kennen alle das Inri, aber darum geht es in Paulus jetzt nicht, sondern es geht ihm darum, dass es hier einen Schuldbrief gibt, ich male nur mal SCH, dass es hier einen Schuldbrief gibt, auf dem all deine Vergehen, deine Verletzungen und wo du andere verletzt hast, aufgelistet ist vor Gott, der heilig und gerecht ist und dafür musst du dich einmal verantworten. Und Gott weiß, dafür können wir uns nicht verantworten. Da haben wir keine Lösung. Und deshalb schafft er die Lösung selber und sein Sohn stirbt am Kreuz. Und Paulus sagt, dieser Schuldschein meiner und deiner, der wird hinauf ans Kreuz getragen. Und er wird für nichtig erklärt. Also Gott kümmert sich um dieses Problem selbst und schafft, Christus-Culture heißt, ich, Jesus, schaffe eine Möglichkeit. Und dann stehen wir hier unter dem Kreuz und viele Menschen gehen achtlos am Kreuz vorüber. und beachten nicht, was hier Wunderbares für sie geschehen ist. Und dadurch haben sie es auch nicht in ihrem Leben. Aber wenn ich mein Herz öffne, weil ich das verstanden habe, was Jesus am Kreuz getan habe, dann ist das ein Fest, weil Vergebung mich befreit. Alle meine Schuld ist vor Gott vergeben. Die von Anfang meines Lebens bis zum Ende meines Lebens. Und das gibt ein großes Halleluja, oder? Das ist ein fetter Segen für unser Leben. Und dann kommt Paulus und schreibt ein Kapitel weiter an die Kolosser. Er richtet sich an Christen. Er schreibt in Kolosser 3, Vers 12 folgende. Auch das haben wir letztes Mal angeschaut. Auch das wollen wir noch ganz kurz anschauen, damit wir wieder die Grundlage haben für der Christus-Culture. Und dann schreibt Paulus, ihr seid von Gott ausgewählt. Ihr seid seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Und weil das so ist, diese drei Dinge, dass Gott euch ausgewählt hat. Er will euch als seine Kinder haben. Ihr seid sogar geliebte Kinder und ihr gehört zu ihm. Weil er diese drei Dinge euer eigen ist und weil dieser Schuldschein hier vergeben ist, deshalb schreibt dann Paulus, darum ertragt einander, vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Und jetzt kommt die Begründung, denn Christus hat euch auch vergeben. Erinnert euch dran, was Christus für euch getan hat. Wir haben festgestellt, dass Paulus hier, wenn er sagt, wenn Unrecht geschieht, mal hier das mal ein, also hier, so soll das gehen und das heißt Vergebung. V für Vergebung. Hier sind wir jetzt in der Praxis, nicht? Und jetzt passiert ein Unrecht. Du tust ein Unrecht oder jemand tut an dir ein Unrecht deiner Person. Dann ist gefragt, wie soll ich diesem Unrecht begegnen? Und dann haben wir so die menschliche Natur, natürlich in dem Recht gesprochen wird, in dem Gerechtigkeit hergestellt wird, in dem ich Genugtuung erfahre oder in dem es vom anderen heimgezahlt wird. Wir kennen diese Herzenträgung. Aber Paulus sagt, nein, die Maxime, das Grundsätzliche, Christus-Culture heißt, denke über Vergebung nach. Denke nicht über Rache, nicht über Heimzahlung. Denke nicht darüber nach, wie viel Schuldanteile habe ich und wie viel hat er, sondern denke darüber nach, wie können wir wieder zusammenfinden? Wie können wir Vergebung praktizieren? Und das muss einmal sich reinsacken in unser Leben. Wisst ihr, das ist die absolute Grundlage, diese zwei Schritte. Der Herr hat mir alles vergeben. Und ich habe die Aufgabe, im Alltag immer wieder zu schauen, wie kann ich vergebungsbereit werden? Vergebungsentschlossen sein, vergebungstätig sein. Und ihr Lieben, nichts anderes hat Jesus getan. Er war vergebungsbereit, er war vergebungsentschlossen und er war vergebungstätig. Und davon leben wir. Und das müssen wir als Grundkonzept einfach verinnerlichen. Und ich habe gerade diese Tage, manchmal führt einem Gott ja so nicht, da weiß man, über was man sonntags predigt. Und am Freitag hast du dann plötzlich ein dickes Problem und denkst, was ich hier predige, das muss ich erst mal selber in Ordnung bringen. Wisst ihr? Und mir hat geholfen, dass ich weiß, es geht nur um die Schiene, wie kann ich Vergebung in diese Sache reinbringen. Und nicht um alle anderen Gefühle. Und das habe ich versucht umzusetzen und Gott hat es geschenkt, dass es ein Stück gut gelungen ist. Aber ich habe mir als Grundsatz, das bleibt einfach fest, ich will unter diesem Grundsatz nicht mehr drunter. Ich will den nicht mehr aufweichen. Das ist Christus-Culture für uns. So, und jetzt haben wir natürlich dann den Alltag und das habe ich schon ein bisschen angeschrieben, wenn es um Vergebung geht. Haben wir zum einen die Vergebungsblockaden, die haben wir mit dem nächsten Bild, die haben wir auch schon ein bisschen angeschaut, da müsst ihr jetzt dann die Predigt anhören, nur dass wir es nochmal mitkriegen. Der Drang nach Vergeltung ist oft sehr groß, der Hunger nach Gerechtigkeit, die Ratlosigkeit, ja wie soll man vergeben, Fragen an Vergebung nach Aussöhnung. Das sind so die Vergebungsblockaden, die uns im Alltag beschäftigen. Wir haben ganz kurz Vergebungshilfen angeschaut, wenn wir die nochmal sehen. Schau erstmal auf dich, was für Gefühle sind da dabei. Und dass Vergebung mit Entscheidung zu tun hat, nicht erst in erster Linie mit Gefühlen. Dann blick mal auf den anderen. Warum ist der andere so geworden, wie er ist und mir jetzt das Leben schwer macht? Der hat doch seine Geschichte. Und ihn mal aus der Sicht Gottes sehen, wie Gott ihn sieht. Und wenn es ein Bruder, eine Schwester ist, dann ist er auch von Gott auserwählt, von Gott geliebt und gehört zu ihm. So wie ich auch. Das ist unsere Ebene. Den anderen mal im Blickfeld sehen, wie Gott ihn sieht. Und dann im Blick auf Gott, zum Beispiel bei diesem Punkt, Römer 12, schreibt es Paulus, die Rache ist mein, räche dich nicht selbst, sondern du denke über Vergebung nach. Und alles, was mit Gerechtigkeit und so zu tun hat und Rache, das überlass einmal mir. Das ist oft eine große Herausforderung. Aber dazu sind wir angehalten. Und natürlich dann auch der Blick auf Vergebung. Und dafür wollen wir uns heute beschäftigen. Und heute geht es jetzt, und das ist dann das Dritte, geht es um Vergebung, nicht nur Blockaden, Vergebungshilfen, sondern heute wollen wir uns um Vergebungsschritte einmal damit ganz genauer auseinandersetzen. Welche Schritte können wir gehen, damit Vergebung praktiziert wird und wir zu einem guten Miteinander kommen? Und diese Schritte, die wir jetzt anschauen wollen, die setzen auf jeden Fall voraus, dass ich diese Bereitschaft mitbringe, zu vergeben. Also, dass ich diese Christus-Culture, die ich jetzt so grundsätzlich ganz kurz skizziert habe, dass die in meinem Herzen angekommen ist. Dass ich es in meinem Kopf weiß und dass ich in meinem Herzen bereit bin und sage, Jesus, wenn du das willst und wenn du das für richtig und gut hältst, dann will ich mich auf diesen Weg einlassen und bringe die Bereitschaft mit. Du weißt, was diese Bereitschaft hindert, aber ich will mich durchringen, diese Bereitschaft mitzubringen. Ohne diese Einstellung wird es nicht gehen, ihr Lieben. Die müssen wir mitbringen. Und dazu ein erstes Zitat von Georg Herbert, den ich nicht persönlich kenne, aber er hat es in ein schönes Bild gemalt. Er schreibt, wer nicht bereit wird zu vergeben, zerstört die Brücke, über die er gehen muss, um mit einer Sache oder einer Person wieder klarzukommen. Wer nicht bereit wird zu vergeben, zerstört die Brücke, über die er gehen muss, um mit einer Sache oder einer Person wieder klarzukommen. Also Bereitschaft im Herzen. Und wenn ich euch jetzt die 5 Schritte heute Morgen ans Herz lege, dann weiß ich ganz genau, dass ihr alle 5 Schritte schon kennt. Zumindest die, die mit Jesus unterwegs sind. Ihr kennt diese 5 Schritte. Und das ist eigentlich erstmal ein Segen. Das heißt, das Grundwissen ist dafür da. Das Problem ist nur, sind wir bereit, das auch immer wieder, wenn es drauf ankommt, zu beherzigen und versuchen umzusetzen. Und ich weiß auch, dass es jetzt leicht ist, über diese 5 Schritte hier zu predigen. Und dass es schwieriger ist, sie im Alltag umzusetzen. Und ich weiß, dass es noch leichter ist zu sagen, kenne ich auch. Anstatt zu fragen, Herr, was willst du mir sagen durch Schritt 1 bis 5? Und ich möchte uns einladen, dass wir heute Morgen mal diese Offenheit mitbringen in der Tankstelle des Glaubens. Herr, ich kenne diese Schritte, aber zeig mir, was du mir zu diesen 5 Schritten ganz neu sagen möchtest. Das war mein Gebet für diesen Gottesdienst und darauf wollen wir uns jetzt mal einlassen. Der erste Schritt zu einem guten Miteinander hat mit Einsicht zu tun, ihr könnt es ja vorne sehen. Und diese Formulierung, ich habe es mal so genannt, es tut mir leid. Oder ich möchte es vielleicht noch besser sagen, es schmerzt mich etwas. Es schmerzt mich etwas, was nämlich das, was mit uns passiert ist. Da ging der Sohn in sich, das ist das Gleichnis, das Jesus von den verlorenen Söhnen erzählt. Und ich habe jetzt den rausgenommen, der sich abgewandt hat vom Vaterhaus und dann zurückkommt, weil er in der Sackgasse gelangen ist. Der ist im Unfrieden von zu Hause weg und ist radikal gescheitert in seinem Leben. Und da gab es einen Moment, eine Stunde, einen Tag, da heißt es, da ging er in sich und sprach, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Da ging der Sohn in sich. Wisst ihr, das heißt, er kehrt mal bei sich ein. Er sucht mal nach Einsicht bei sich selbst. Was ist eigentlich in mir los? Was ist mit mir passiert, weil ich so bin, wie ich bin? Was ist mit mir unterm Strich rausgekommen, weil ich so gegangen, gedacht und gehandelt habe, wie ich es eben habe? Einsicht. Wann hast du das letzte Mal gesagt, es schmerzt mich? Oder es tut mir leid? Bei manchen kommt ja dieser Satzteil, es tut mir leid, ganz schnell über die Lippen, nicht? Da fragt man sich, hat er sich wirklich Gedanken gemacht? Bei anderen kommt dieses Wort nie über die Lippen. Und die Frau oder der Mann wird sich nichts Sehnlicheres wünschen, als dass das Gegenüber mal sagt, du, mir tut was leid in unserer Beziehung, es schmerzt mich. Manchmal ist es so eine schnell hingeworfene Entschuldigung, manchmal so gedankenlos im Vorbeigehen oder so gewohnheitsmäßig drüber gestreut, wie morgens, wenn man das Ei köpft und Salz drauf macht. Es geht bei diesem Satz darum, in sich zu gehen. Leid im Sinne von, die Sache, die geschehen ist, schmerzt mich. Unsere Beziehung hier zu meinem Vater schmerzt mich. Das halte ich so nicht mehr aus und will es auch nicht mehr durchhalten, diesen Schmerz. Ich leide darunter, du leidest darunter, wir leiden darunter. Und diese Einsicht, der erste Schritt, das ist die Wiege einer möglichen Vergebung. Das ist die Geburtswiege auch für eine mögliche Versöhnung, die vielleicht noch in weiter Ferne ist. Aber wisst ihr, wir sind, wenn wir in unserer Geburtswiege biologisch leben, dann können wir auch noch nicht so sein wie in 30 Jahren. Aber es gibt einfach einen Anfang. Und der Anfang, das ist die Geburtswiege für Vergebung. Es tut mir weh, es tut mir leid. Es geht nicht darum, wer schuld ist. Es geht um eine Einsicht, was in mir passiert ist. Vielleicht tun wir uns mit diesem Satz so schwer im Miteinander, wenn wir es auszusprechen oder auch zu sagen, weil wir nicht einen Punkt hinten dran machen. Wir sagen nicht, es tut mir leid, Punkt, sondern wir machen ein Komma und fügen meistens hinzu, aber. Es tut mir leid, aber wenn du nicht. Es tut mir leid, aber wenn die Umstände anders gewesen wären. Es tut mir leid, aber, da bin ich schon wieder beim Du. Hättest du nicht, hätte ich auch nicht. Wisst ihr? Es tut mir leid, aber. Das hilft nicht weiter. Viel besser ist es, wenn ich sage, es tut mir leid, dass wir dahin gekommen sind, wo wir sind. Es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Unsere Sprache verrät, wie unser Herz denkt. Beim verlorenen Sohn war das Herz nun auf diese Weise betroffen. Es tut mir leid, dass. Und das führt zum zweiten Wort für praktische Vergebung, die Verantwortung mal zu überlegen, welchen Anteil habe ich eigentlich an dem Vergehen, was uns jetzt schmerzt. Also mein Vergehen. Wir sind ja schnell beim anderen. Wir wissen ganz genau, was der andere falsch gemacht hat. Wir können ganz genau sagen, manchmal die Uhrzeit, die Tage, die Worte, ganz genau, was der andere falsch gemacht hat. Und dann blenden wir unseren Anteil oft aus oder entschuldigen ihn, während wir beim anderen sehr hart oft dann werden, was er sich geleistet hat. Aber wir müssen mal zurückkehren und anfangen bei uns. Was ist der Anteil bei mir an dieser Stelle? Da ging der Sohn in sich und sprach, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt. Ich habe etwas dazu beigetragen, dass unsere Beziehung nicht gut ist. Und zwar habe ich gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Eine Frau hat mir mal gesagt, Hans-Peter, ich habe ein Problem. Mein Mann sagt zwar immer, es tut mir leid, aber dann war es das auch. Er kann einfach seine Fehler nicht sehen und nicht eingestehen. Und da ist sie richtig nicht mit klargekommen. Nicht? Kann man manchmal dann auch verstehen. Er will es einfach nicht sehen, seinen Anteil. Keine Einsicht, keine Einkehr bei sich selbst, weshalb man sich verhakt hat. Und das ist so wichtig, was den verlorenen Sohn hier in diesem Gleichnis auszeichnet. Wer sich entschuldigt, übernimmt Verantwortung. Wisst ihr, und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Als ich jetzt am Freitag herausgefordert war, hat übrigens mit den Solanern zu tun gehabt, gell? An dieser Stelle. Aber das haben wir wieder miteinander geklärt. Und da habe ich geguckt, was ist mein Anteil? Und das fiel mir am Anfang schwer. Und trotzdem habe ich mich durchgerungen und habe dann gesagt, ihr Lieben, das war mein Anteil, weshalb wir uns da ein Stück weit verhakt haben, was nicht gut war. Verantwortung zu übernehmen. Also bereit zu sein, Fehler zu erkennen. Übrigens die Jünger beim Abendmahl, als Jesus da gesagt hat, da ist einer da und der wird mich verraten, hat jeder an die Brust geschlagen und hat gesagt, sag mal, Herr, bin ich es? Da haben sie Verantwortung übernommen, wisst ihr? Oder David, der betet, Herr, erforsche mich, erkenne mein Herz, prüfe mich und sag mir, wie ich es meine und zeige mir, ob ich auf falschem Weg bin und dann leite mich auf ewigem Wege. Der hat ja auch viel verbockt in seinem Leben. Und er möchte den Anteil seiner Schuld, er lässt sich hinterfragen, ist offen dafür. Haben wir noch solche Gebete Gott gegenüber, wie die Jünger beim Abendmahl oder wie David? Oder steht mir mein Stolz im Wege? Noch ein Zitat von einem anderen Mann, das ich mir aufgeschrieben habe. Der hat zu mir mal gesagt, wir waren nun nicht per Du. Er hat gesagt, Herr Bruck, nur Schwächlinge geben Fehler zu. Intelligente rechtfertigen ihr Verhalten. Habt ihr den Satz? Nur Schwächlinge geben Fehler zu. Oder suchen den Anteil an dem Vergehen, nicht? Intelligente rechtfertigen ihr Verhalten. Es gilt zu leugnen und zu warten, abzuwarten, zu erwarten, dass der andere seine Fehler eingesteht. Kann man mal so machen, nicht? Aber da kommt man nicht weiter miteinander. Aber ist das nicht so eine Art Lebensweise, die wir uns immer wieder auch mal so aneignen? Schwäche zeigen? Nein, es geht um Stärke sein. Und auch wenn es darum geht, um Schulden, so geht es immer darum, der Starke zu sein. Auch in unserer Gesellschaft. Verlierer zu sein? Nein. Gewinner zu sein, auch im Versagen. Es wird doch immer alles schön geredet. Nachgeben? Nein. Es geht darum, sich durchzusetzen. Nur Schwächlinge erzählen von ihrem Anteil an der Misere. Intelligente rechtfertigen ihr Verhalten. Aus welchem Holz sind wir denn wirklich geschnitzt? Das ist doch hier die Frage an dieser Stelle. Der Sohn sagt hier in diesem Gleichnis: Ich will mich aufmachen zu meinem Vater gehen und sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich will mich aufmachen. Was für ein starkes Wort, das wir so schnell überlesen. Aber überlegt mal, ich weiß nicht, wie viele Kilometer, ist mal bildlich gesprochen, dieser Sohn gehen musste, bis er bei seinem Vater wieder zu Hause war. Und was er sich alles wohl gedacht hat auf diesem Weg bis zu seinem Vaterhaus. Und vielleicht hat er sich zwischendurch gedacht, oh, ich breche den Weg lieber ab. Soll ich wirklich durchhalten? Wer weiß, wie mein Vater reagiert? Nee, lass mal lieber sein, ne? Gut gemeint, aber klappt nicht. Er geht dorthin, wo das Versagen, wo das Verhaken seinen Anfang genommen hat, beim Vater. Und wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist? Dass er sein Vergehen in zwei Richtungen sieht, in zwei Beziehungsrichtungen sieht. Er sieht sein Vergehen, seinen Anteil an dieser Verhakung, nicht nur in Bezug zu seinem Vater auf Erden, sondern auch in Bezug auf seinen Vater im Himmel. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel, gegen Gott und gegen dich. Wisst ihr, und deshalb alles, die Verhakungen, die auf irdische Weise zwischen uns passieren, die haben auch immer eine Dimension, die Richtung Gott gehen. Das ist immer miteinander verknüpft, das können wir nicht einfach trennen. Hier habe ich Gott und hier habe ich den Bruder, die Schwester, mit dem ich nicht klarkomme. Oder die Menschen. Das können wir geistlich nicht trennen, weil es die Bibel nicht trennt. Da, wo wir uns untereinander verhaken oder mit anderen Menschen verhaken, hat es Auswirkungen auf die Beziehung zu Gott, dem Vater. Das muss uns klar sein an dieser Stelle. Sind wir auf dem Weg zu sagen, du, kann ich mal vor dir vorbeikommen, sich aufmachen. Ich weiß, dass es nicht immer leicht ist, aber sich so durchzuringen, du, kann ich mich mal aufwagen. Dieser Weg wird kein leichter sein, steinig und schwer, aber befreiend. Jetzt ein dritter biblischer Gedanke, die Überlegung, wie kann ich in irgendeiner Form wieder gut machen. Zachäus, jetzt kommen wir mal zu Zachäus. Zachäus trat vor Jesus und sprach, siehe, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Wer den Zachäus kannte, schlackert mit den Ohren und sagt, habe ich das richtig gehört? Der hat uns doch bisher immer das Geld abgezogen, möglichst viel als Zöllner, Kollaborateur mit den Römern. Unser Volksgenosse, Verräter, der hat uns doch das Geld aus der Tasche gezogen. Was höre ich denn plötzlich sagen, dass er wieder was zurückgeben will? Was war passiert? Jesus hat sich in sein Haus eingeladen. Klingt unhöflich, nicht? Sich selber wo einzuladen. Heute möchte ich bei dir Gast sein. Aber Jesus wusste, bei dem ist schon lange keiner mehr vorbeigekommen. Und wenn er Leute versucht hat einzuladen, ist auch keiner hingegangen. Der war alleine. Und Jesus lädt sich bei ihm ein. Und dann wäre ich gern Mäuschen gewesen, um zu hören, was da alles gesprochen wurde, wie Jesus mit ihm umgegangen ist. Aber das Ergebnis haben wir, dass er bereit war zu vergeben und sein Leben in Ordnung zu bringen. Und zwar vor Jesus sagt er das. Vor Jesus sagt er, ich gebe die Hälfte von meinem Besitz zurück und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Wir wissen, dass Wiedergutmachung nicht immer 1:1 klappt. Wir wissen auch, dass es in manchen Fällen äußerst schwierig ist, wenn nicht gar unmöglich ist, etwas wieder gut zu machen. Da kann man einfach nichts mehr gut machen. Aber der Versuch, Zeichen zu setzen, der Wiedergutmachung, das können wir auf jeden Fall tun. Ich habe nochmal KI gefragt, nicht nur ein Bild generiert, sondern auch KI gefragt zum Thema Wiedergutmachung. Da nennt mir KI, die Wiedergutmachung umfasst die Rückerstattung entzogenen Eigentums und den Ersatz sonstiger Schäden. Punkt. Also Zachäus hat noch nicht KI bedient, um damit klarzukommen in dieser Frage. aber er hat auf sein Herz gehört. Und er wusste in seinem Herzen, meine Wiedergutmachung muss darin bestehen, dass ich jetzt den Bleistift spitze und schaue, wie kann ich die Gelder wieder zurückgeben, die ich unrechtmäßig erworben habe. Wie könnte Wiedergutmachung in deinem Vergebungsfall aussehen? Meine Frau und ich, wir waren die Tage in Eppingen. Wir machen manchmal so Tagestouren oder am Montag, wenn so der freie Tag ist, um einfach Städte in Deutschland zu besuchen. Und da gibt es auch schöne Städte. Und Eppingen hat uns überrascht mit einer wunderschönen historischen Altstadt. Das ist der kleine Werbeblock. Und von der Größe, ist doch größer, als man gedacht hat. Und wir waren also in der Altstadt und waren da schön essen. Und wir haben das bestellt. Das war eine freundliche Bedienung. Aber das Essen kam und kam nicht. Ja, und am Anfang denkt man, ja gut, aber es waren keine anderen Gäste groß so da. Also irgendwas, was ist denn los? Und da wird man schon so ein bisschen unwillig, sollte man was sagen, warten wir noch ein bisschen und so. Ne? Und es kam halt immer noch nicht. Und irgendwann kam das Essen und hat sich die Bedienung entschuldigt und hat gesagt, es gab Missverständnisse in der Küche. Was immer das heißen mag. Mehr hat sie nicht gesagt dazu. Und dann hat sie aber gesagt, darf ich Ihnen nachher als Wiedergutmachung noch ein Espresso bringen? Och, da haben wir uns angeguckt, meine Frau und ich haben gesagt, ja, das nehmen wir an. Darf ich Ihnen danach einen Espresso bringen? So quasi als Wiedergutmachung, nicht? Und das ist genau dieser Punkt, wo ich dann dachte, ja, genau darum geht's doch. Der Espresso macht die lange Wartezeit, dreiviertel Stunde nicht wieder gut, Entschuldigung. Aber es ist ein Zeichen, das sie gesetzt hat, nicht? Und wir haben uns nachher angeschaut und haben gesagt, da würden wir das nächste Mal wieder essen gehen. Aber ohne Espresso werden wir wahrscheinlich erstmal nicht mehr so hingehen wollen. Wisst ihr, was so ein kleiner Espresso ausmachen kann für Beziehungen? Und ich möchte dich fragen, was ist dein Espresso? Und du hast Fantasie und Kreativität genug von Gott bekommen. Und wenn ich dann frage ihn, Herr, was könnte mein Espresso sein in dieser oder jener Beziehungssache, wo wir uns verhakt haben? Darum geht's. Zeichen setzen der Wiedergutmachung. Und es öffnet beim anderen das Herz, glaub mir. An dieser Stelle. Das vierte, kommen wir zum vierten Impuls, das Vorhaben ist nicht wieder zu tun. Jetzt kommen wir zu Jesus, mit der Seelsorge geübt hat, in perfekter Weise, gegenüber der Frau, die des Ehebruchs beschuldigt wurde, gesteinigt werden sollte. Man fragt sich immer, wo ist eigentlich der Ehebrecher, der Mann? Habt ihr den nicht auf dem Schirm? Lassen wir die Frage mal außen vor. Klingt auf jeden Fall nicht sauber genug, wie hier umgegangen wird. An dieser Stelle. Aber auf jeden Fall, Jesus nimmt sich dieser Frau, erstmal dieser Leute an, die Steine werfen wollen, um sich zu steinigen und sagt, wer ohne Sünde ist, werft den ersten Stein. Und gut, dass die Menschen damals noch ansprechbar waren, sich zu hinterfragen, Einsicht zu zeigen und sagen, ja, in unserem Leben ist auch nicht alles in Ordnung. Wir können einfach nicht diese Steine werfen. Und sie sind dann gegangen. Das war das Erste. Aber dann kümmert sich Jesus um diese Frau. Und was macht er? Erstmal richtet er diese Frau wieder auf als Person. Er kümmert sich nicht zuerst um die Sache. Er nimmt diese Frau, die da vorne kniet im Staub und richtet sie auf und sagt zu ihr, ich verurteile dich nicht. Wisst ihr, das ist Christus Culture in der Praxis. Wenn wir aneinander schuldig werden und gerade auch wenn es um moralisch-sexuelle, ethische Verfehlungen geht oder was auch immer und es wird publik, wie gehen wir damit um? Ich möchte das von Jesus lernen, die Person nicht zu verurteilen, nicht zu beurteilen und auch nicht zu verurteilen, sondern zu schauen, wie kann ich dieser Person, die immer noch von Gott geliebt ist, von Gott gewollt ist und die zu ihm gehört, wie kann ich sie wertschätzen als Person? Und das muss das erste Anliegen sein, aber nicht das einzige. Weil Jesus kommt dann und sagt, aber weißt du was, jetzt geh aber hinfort und tue das nicht mehr. Verändere dein Leben. Und das liebe ich an Jesus, dass er 100% Seelsorge, Christus-Culture heißt wiederherstellen. Das eine war zudecken, das andere war entwerten und Christus-Culture heißt wiederherstellen. Und Jesus stellt die Person wieder her, diese Frau. Und dann stellt er die Sache wieder her, die vom Wort Gottes her gut ist. Ja klar ist Ehebruch nach dem Wort Gottes nicht richtig und nicht gut, ihr Lieben. Und deshalb sagt Jesus zu ihr, und jetzt schauen wir uns die Sache an. Und die Sache muss auch wiederhergestellt werden. Auch das ist Christus-Culture. Also geh hinfort und tu das nicht mehr. Weil das Gott nicht gefällt und weil das für dich nicht gut ist. Tu es nicht wieder. Und jetzt noch der fünfte Punkt an dieser Stelle. Der fünfte Punkt, ich schaue ein bisschen auf die Uhr, dass man da vorankommt. Der letzte Gedanke ist dann diese Herzensbitte, bitte verzeih mir. Die kommt, ich habe sie als fünfter Punkt eingerichtet in dieser Reihenfolge, nicht als erste. Wisst ihr? Es braucht so einen gewissen Vorlauf, bis es zu dieser Herzensbitte ehrlicherweise kommen kann, wirklich zu sagen, jetzt verzeih mir auch bitte. Und dann haben wir diese Geschichte aus dem Alten Testament. Da lesen wir in 1. Mose 50, 17, der Vater, der hatte ja viele Söhne da und ihr kennt diese Geschichte, wer in der Bibel unterwegs ist, ansonsten erzähle ich es ganz kurz. Josef war mittlerweile ein hohes Tier am Pharaonenhof, hat sich da hochgearbeitet, Karriere gemacht. Der Hintergrund ist aber, dass die Brüder ihn als Kind verkauft haben, weil sie ihn nicht mehr haben wollten, nicht? Wegen Neid und so weiter. Ach, da, Josef hat sich aber auch nicht so toll verhalten. Er war so ein bisschen Hochstapler. So, ich bin besser als ihr und so. Und da waren die Brüder halt schon ein bisschen eifersüchtig und neidisch. Und kann man ein bisschen verstehen. Aber dass sie ihn gleich verkauft haben nach Ägypten, okay. Aber Gott hat sich seiner erbarmt, hat Karriere gemacht am Königshof. Und dann war Not in Israel beim Vater und bei den Söhnen. Und dann haben sie sich an den Sohn erinnert in Ägypten, dem es doch gut geht. In Ägypten geht's gut. Und wir haben die Hungernot. Und dann kommt der Vater und jetzt bietet er etwas seine Söhne. Und der Vater bittet die Söhne, das haben wir jetzt hier, da geht doch zu Josef hin, bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Deshalb bitten wir dich, verzeih uns unser Unrecht, so sollen sie zu Josef gehen. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Als Josef das hörte, musste er weinen. Schöne Geschichte, nicht? Ihr könnt dann gerne mal lesen, wie es weiterging und wie daraus eine Segensgeschichte für alle Beteiligten wurde. Aber verzeihen mir, das ist seit Menschengedenken der brückenbauende Satz schlechthin, wenn es ehrlich gemeint ist. Und wenn er einen Hintergrund hat, dass ich das begründen kann, warum ich dich um Verzeihung bitte an dieser Stelle. Das war schon bei Josef so, das ist bis heute so. Das Unrecht wird nicht länger verschwiegen, das Gemeinsame neu entdeckt. Der Vater von diesen Söhnen, der war schon schlau, nicht? Der hat gesagt, wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Also ihm war wichtig, dass man nicht nur auf das Unrecht schaut, was uns verhakt hat, sondern dass man auf das große Gemeinsame schaut, was uns verbindet, unabhängig davon, dass wir uns hier verhakt haben. Und das müssen wir auch zurückgewinnen in unseren Beziehungen. Das müssen wir zurückgewinnen. Was ist denn das große Gemeinsame in unserer Ehe? Was ist denn das große Gemeinsame zwischen Vater und Tochter und zwischen Mutter und Sohn oder wie auch immer die Konstellation sein mag? Was ist denn das große Gemeinsame? Und das macht Paulus auch, wenn er in Kolosser 3 schreibt, in diese Gemeinde, ihr seid von Gott geliebt, ihr gehört zu ihm. Das ist das große Gemeinsame. Und jetzt guckt, dass er euch in dieser einen Sache, dass er da wieder miteinander klarkommt. Und wenn man das große Gemeinsame nicht mehr sieht und das keine Kraft mehr hat, dann bleibt man halt an diesem kleinen Hängen, wo wir uns verhakt haben. Aber das kriegt ungebührlich viel Kraft und Zeit und das große Ganze geht verloren. Ich finde es immer tragisch, wenn Ehen auseinandergehen, genau aus diesem Punkt. Weil ich habe schon so viele junge Leute getraut und auch manche, die dann den zweiten Versuch machen, okay. Aber, und da ist doch keiner dabei, sagt, also wir machen mal 5 Jahre und dann, ja, dann ist es wahrscheinlich vorbei. Nein, man verspricht sich immer in guten und schlechten Tagen, bis der Tod uns scheidet. Das hat man als Sehnsucht auf dem Herzen, das hat man in der Liebe auf dem Herzen. Aber man hält es nicht miteinander durch. Und das, warum man sich angezogen gefühlt hat, warum man miteinander unterwegs sein will, das große Gemeinsame, was man vielleicht auch aufgebaut hat, mit Kindern, mit Haus und schönen Urlaubserinnerungen und allem, das geht einfach verloren und wird nicht mehr gesehen, weil man nur noch diesen Teilbereich sieht, ich kann nicht mehr mit dir. Wir müssen das große Ganze wieder zurückgewinnen, um es alles recht einzuordnen an dieser Stelle. Deshalb die Frage, was könnte das Gemeinsame sein, welches deine Beziehung so wertvoll macht, dass es sich lohnt, um Verzeihung zu bitten? Weil ansonsten das Wertvolle dieser Beziehung, deiner Beziehung, gestört bleibt oder weiter zerstört wird. Was ist das große Gemeinsame in deiner Beziehung, das so wertvoll ist, dass du sagst, deshalb bitte ich dich um Verzeihung, damit das nicht unter die Räder gerät. Josef und seine Brüder haben das gefunden, nicht? Nun liegt es an uns, dass es Zeit braucht, keine Frage. Der ganze Prozess braucht Zeit. Ich möchte zum Schluss kommen, hol die Flipchart noch mal ganz kurz. Also hier ist jetzt im Grunde die ganze Predigt drauf. Wenn ihr wollt, könnt ihr das einfach abfotografieren, dann habt das, wenn nicht, lasst das. Aber wichtig ist, dass es irgendwie auch über das Bild in unsere Herzen kommt, in unseren Kopf kommt, nicht? Wir leben von der Christus-Culture, dass alle Schuld uns vergeben ist. Wir sollen davon leben im Miteinander, dass Paulus sagt, wenn Gott euch schon so viel vergibt, seid so gut und habt das als Maxime zu vergeben. Punkt. Und nicht noch Ausflüchte und nichts andere Dinge. Wir wissen um die Vergebungsblockaden, denen müssen wir uns stellen. Wir wissen um die Vergebungshilfen, die uns angeboten werden, auch vom Wort Gottes. Und wir wissen um Vergebungsschritte, wie wir es heute Morgen angedacht haben. Und das ist das Übungsfeld. Das ist die geistliche Wahrheit. Die müssen wir einfach akzeptieren und sagen, hier will ich dranbleiben, egal was komme. Und das ist das Übungsfeld. Aber wenn wir das hier nicht haben, schwimmen wir hier unten ohne Ende und es kommt nie was Gesundes dabei raus. Und wenn wir das verinnerlicht haben, wenn das in unserem Herzen regiert, dann ist es hier immer noch schwer. Aber dann sind wir auf dem richtigen Kurs. Und hier ist Gott dabei, hier ist Jesus dabei. Ich mache nochmal die 5 Schritte am Ende. Hier vorne könnt ihr sie noch einmal sehen. Und ich möchte dich jetzt einfach fragen, welcher dieser Schritte wäre denn vielleicht für dich gerade dran? Ist es der erste Schritt? Es tut mir leid, es schmerzt mich. Ich habe noch keine Lösung für unsere Beziehung, aber es schmerzt mich ungemein, dass wir dahin gekommen sind, wo wir sind. Das ist ein Herzensöffner, ihr Lieben. Oder es ist die Verantwortung, mal in sich zu gehen, zu überlegen, was ist eigentlich mein Anteil? Bevor wir wieder drüber reden, möchte ich dir sagen, ich möchte erst mal schauen, was mein Anteil ist in dieser Sache. Gib mir mal 10 Tage Zeit. Dann die Überlegung, es wieder gut zu machen. Wie gesagt, was könnte dein Espresso sein? Das Vorhaben, es nicht wieder zu tun, zu ändern, die Änderungsbereitschaft. Und dann die Herzensbitte, bitte verzeih mir. Christus vergibt uns, wollen wir einander nicht auch verzeihen? Ich möchte einen Anfang machen. Und jetzt höre ich schon und habe es auch schon gehört, dass dann mir gesagt wird, Hans-Peter, und ich höre mich da selber auch, Hans-Peter, Vergebung befreit, Christus-Culture, schönes Wort, tolles Programm, aber es kostet so viel Kraft, es kostet so viel Zeit und es kostet so viel Herzblut. Schaffe ich nicht. Oder ehrlicher gesagt, ich will es auch eigentlich nicht. Oder ich will es nicht mehr. Aber schon mal überlegt, wie viel Zeit, wie viel Kraft du aufwenden musst, das Unrecht, diese verhakte Beziehung unter die Füße zu bekommen. Das kostet uns doch auch so viel Kraft. Und das kriegen wir im Kopf oft nicht los, in der Seele schon gar nicht davon gelöst. Das ist immer mit uns dabei. Und wie viel Zeit, wie viel Kraft müssen wir aufbringen, damit das Unrecht uns nicht so richtig die Gurgel zudrückt, aber es bringt uns nicht vorwärts. Es bringt uns kein Deut vorwärts. Also das heißt, alles kostet Zeit, Kraft und Herzblut. Du musst dich entscheiden, welchen Weg du gehen willst. Der Vergebung, der Christus-Culture oder Cancel-Culture oder Kaffer-Culture. Oder welche Kultur auch immer an dieser Stelle. Ich möchte mit Jesus schließen. Es hat Jesus viel Kraft gekostet. Es hat Jesus Zeit gekostet. Es hat Jesus Herzblut gekostet, Vergebung zu ermöglichen. Mir Vergebung zu ermöglichen, dir Vergebung zu ermöglichen. Sollte das dann nicht uns auch Zeit, Kraft, Kosten und Herzblut kosten dürfen, wenn wir Vergebung weitergeben sollten, leben sollten? Vielleicht sagst du dir, ich bräuchte Gebetsunterstützung erstmal. Vielleicht fängt es so an, dass einfach mal jemand mich segnet, für diese Sache Schritte der Vergebung zu gehen oder den anderen segnet. Ich bin so froh, dass die Andrea Turecht, diese Diakonin hier für das Gebetsleben, dass sie gesagt hat, dann lass es uns doch so machen, wir singen jetzt ein paar Lieder, ihr Musiker könnt schon gerne nach vorne kommen. Wir haben eine Lobpreiszeit, wo wir Gott in den Mittelpunkt stellen, in seiner Gegenwart sind und ihn loben und preisen. Und Mitarbeiter der Gebetsteams werden sich einfach im Raum verteilen. Ihr seht sie dann, wo sie stehen. Und wenn ihr dieses Anliegen habt, ich bräuchte einfach mal, dass über die Sache ein Segen gesprochen wird. Ihr müsst keine Namen nennen, ihr müsst die Situation nicht schildern. Sagt einfach, ich bräuchte im Vergebungsprozess solch einen Segen. oder ich bräuchte einfach mal Gebetsunterstützung oder lass uns für die Sache beten. Dann geht zu diesen Stationen, wisst ihr, und lasst euch einfach mal segnen für Vergebung. Und dann lasst euch überraschen, wie Gott wirkt. Wie er wirken wird, keine Ahnung. Aber ich glaube, er hat Freude daran, dass er diesen Schritt geht. Und dass er, wird er sich nicht nehmen lassen, euch in irgendeiner Form weiterzuhelfen. Vergebung befreit. Lasst uns Schritte zum neuen Miteinander immer wieder finden.